Predigt würde ich jetzt starten. Jetzt könnte auch die Aufnahme starten, falls sie nicht schon längst gestartet ist. Ich möchte zu Beginn eine kurze Geschichte erzählen und ich habe die schon vielen Leuten immer mal hier und da erzählt, aber ich glaube noch nie in der Predigt. Es gibt so einen Fernwanderweg, den härtesten Fernwanderweg Europas, den sogenannten GR20 durch die Berge von Korsika. Und da war ich schon dreimal unterwegs und vor ein paar Jahren noch einmal ganz alleine. Und das waren einfach total, waren das tolle Zeiten für mich, ganz einprägsame Zeiten. Und man geht dort, morgens steht man auf, so um 5 Uhr, packt sein Zelt zusammen, packt seinen Rucksack, frühstückt etwas und guckt, dass man so vor 6 Uhr auf jeden Fall auf dem Weg ist, um noch die Morgenkühle ein bisschen zu nutzen und der Mittagssonne noch lange sich von der fernzuhalten, um viel Wegstrecke zu schaffen. Und morgens und abends trifft man meistens so die gleichen Nasen, immer wieder die Wanderer, und man freundet sich mit einigen Leuten an. Eine ganz tolle Erfahrung. An einem Morgen stehen wir da zusammen und da war halt auch so eine Gruppe, irgendwie so Bundeswehrsoldaten und auch so von so ein paar Spezialkommandos, die waren da und noch so ein Bayer, der war da. Und der Bayer sagte, oh, ich habe gelesen, das wird einen Sturm heute geben. Nee, da gehe ich nicht hoch, weil ich habe nämlich schon mal auf der Strecke, habe ich schon mal tatsächlich gesehen, hat er selber gesehen, wie jemand verunglückt ist, ohne Happy End. Und wir anderen, wir waren jetzt eher so die Flachland-Tiroler, die sagten halt, ach, der Bayer, der hat irgendwie, der ist K.O., der nutzt das als Aufrede, sieht doch ganz gut aus, wir gehen einfach mal los. Und der Weg war auch wunderbar, Wetter war super und das Einzige, was mich verwundert hat, ist, dass in meinem Wanderführer, wo jede Strecke beschrieben war, und das war auch mal sehr gut beschrieben, an dem Tag passte also aber wirklich gar nichts. Also die Strecke, die in meinem Wanderführer war und die ich ging, das war was völlig Unterschiedliches. Und das hat mich schon ein bisschen irritiert, aber ich habe die Markierungen gesehen und das war dann irgendwie auch okay. Aber der Weg hat sich ziemlich gezogen. Also ich hatte vorher im Feld gelesen, das ist die längste Etappe dieses Weges. Und es hat sich sehr, sehr gezogen. Und irgendwann am Nachmittag, wo ich dachte, jetzt müsste ich aber langsam mal ankommen, kam ich auch an einer Schutzhütte an. Das sind diese Refugen, diese Schutzhütten, wo man dann sein Zelt aufschlagen darf. Und da hat jede von diesen Hütten hat so einen Namen. Aber das war nicht die, wo ich eigentlich hin wollte. Und ich habe mir gedacht, ah, okay, die haben mal halt sozusagen vielleicht nach 3/4 der Strecke, haben die irgendwie schon noch eine Schutzhütte dazwischen gebaut für die Leute, die es nicht bis dahin schaffen. Aber ich gehe dahin, wo ich doch eigentlich hin wollte. Ich gehe einfach mal weiter. Und dann zog sich das unheimlich. Und es wurde irgendwie Nachmittag und irgendwie war meine Power auch weg. Und es ging so Richtung Abend. Und dann irgendwann fängt man auch an, so ja den Energy Boost rauszuholen. Irgendwie isst dann irgendwas, was auch völlig egal ist, wie das schmeckt. Irgendwie Thunfisch mit Traubenzucker, irgendwas, wo man denkt, das gibt einem jetzt richtig Power. Denn es ist halt irgendwie in den Bergen unterwegs zu sein und ohne Kraft mehr, dann verschlägt man sich ja schnell den Fuß um und so weiter. Und dann, wieder ein paar Stunden später, kam tatsächlich der Sturm. Und da war ich aber plötzlich wieder über 2000 Metern und auf einem Berggrat. Also es ging wirklich relativ steil darunter und darunter. Auf der einen Seite war totaler Sturm, auf der einen Seite war es zum Glück ruhig. Und es war halt auch dazu eine Kletterei und Krabbelei, immer von dem einen Grat, immer so von Seite zu Seite und man denkt sich, scheiße, jetzt ist hier ein Sturm, ich habe gar keine Power mehr und es wird jetzt auch schon gleich dunkel und wenn es dunkel wird in den Bergen, dann ist halt eigentlich auch, muss man aufhören zu laufen. Und dann guckt man schon um, okay, in der Felsspalte könnte ich zur Not dahin zurückkehren, dann könnte ich zur Not im Schlafsack irgendwie auf den Morgen warten. Und das hat mich schon auch irgendwie beängstigt, die ganze Situation. Ich habe auch gebetet, oh Gott, bitte hilf mir, dass ich noch durchhalte. Und um 9 Uhr bin ich endlich bei dieser Schutzhütte angekommen, habe mein Zelt aufgeschlagen, bin dort reingekrochen und habe geschlafen, wie ein Stein, geschafft. Wirklich, dann war auch schon alles schwarz. Kurz noch eben die Auflösung, warum war das so? Das war die längste Etappe und weil die so lang war, haben die Leute, die diesen Wanderweg irgendwie betreuen, haben gesagt, okay, wir legen die Strecke um, wir machen die noch länger und machen 2 lange Tagesetappen draus. Deswegen stimmte auch das mit meinem Wanderführer nicht überein. Und ich glaube, dass diese Schutzhütten, das ist echt so das Ziel gewesen. Wann komme ich endlich da an, wo ich sicher bin? Diese Schutzhütten haben total viele Vorteile. Sie haben Eine Möglichkeit, du hast ein paar gerade Flächen, wo Zelte stehen können. Du kannst dort schlafen. Du bist dort in Sicherheit. Wenn es irgendwie einen Waldbrand gibt, dann kommt da der Helikopter hin. Es gibt dort meistens im Umkreis irgendwo eine Quelle mit gutem, sauberem Trinkwasser. Es gibt in den Hütten teilweise auch Gas, wo man sich was kochen kann. Ganz viele Vorteile. Dort ist der Ort, wo du regenerieren kannst, wo du Kraft tanken kannst, wo du in Sicherheit bist, wo du gut schlafen kannst und wo es was Gutes und Sauberes zu trinken gibt. Und ich glaube, dass diese Schutzhütten, dass das auch ein ganz gutes Bild ist für unser Leben, dass wir auch solche Schutzhütten auf unserem Lebensweg ansteuern müssen. Es kann sein, dass so einer wie ich an diesem Tag einfach vorbeigehst und sagst, okay, ich habe noch Power, brauche ich jetzt nicht, lasse ich links liegen, ich gehe weiter. Aber de facto brauchen wir solche Stellen. Denn es gibt auch Stellen, wo dann halt der Sturm auftritt, wo die Kraft weg ist und wo wir umso mehr darauf angewiesen sind. Und eine von diesen Schutzhütten, die in der kommenden Woche an deinem Wegesrand sein werden, von der möchte ich heute erzählen. Und für mich ist so eine Schutzhütte Psalm 131. Psalm 131, ein ganz kurzer Psalm, steht im ersten Teil der Bibel im Alten Testament auf Seite 563, auf jeden Fall bei mir. Und die Psalmen sind ein Buch, wo Gebete aufgeschrieben wurden, 150 Stück. Und ich lese euch mal Psalm 131 vor. Es sind nur drei Verse. Herr, ich denke nicht zu hoch von mir. Ich schaue auf niemanden herab. Ich frage nicht nach weit gesteckten Zielen, die unerreichbar für mich sind. Vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt. Wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter, so zufrieden ist meine Seele. Israel, hoffe auf den Herrn, jetzt und für alle Zeit. Soweit der Psalm. Nochmal auf Vers 1. Herr, ich denke nicht zu hoch von mir. Ich schaue auf niemanden herab. Ich frage nicht nach weit gestreckten Zielen, die unerreichbar für mich sind. Das ist so der erste Punkt. Und ich glaube, das ist erstmal irgendwie so ein bisschen, drückt das nicht immer meine Lebensrealität aus. Denn es gibt immer mal wieder auch Leute, die ich kennenlerne oder von denen ich in den Medien höre, die finde ich tatsächlich so dämlich, dass ich irgendwie gar nicht anders kann, als auf sie herabzublicken. Oder manchmal, wenn ich dann schon irgendwie abends im Bett liege oder dann irgendwie so meine Gedanken so schweifen lasse, dann stelle ich mir schon irgendwie, denke ich viel über weit gesteckte Ziele nach, die eigentlich für mich unerreichbar sind. Ah, wie wäre das denn, wenn man Bundeskanzler wäre oder die Milliarden geerbt hätte oder das und das machen könnte oder der Riesenfußballprofi, Rockstar, was weiß ich was, Astronaut, was auch immer wäre. Und denke da schon manchmal über solche Dinge nach. Aber ich glaube, dass das irgendwie ganz gut ist, sich darauf so einzulassen und vielleicht auch, selbst wenn das jetzt in deinem Leben jetzt gar nicht so die Realität ist, das mal so zu beten und zu sagen, das soll die Realität sein. Ich möchte nicht zu hoch von mir denken. Nebenbei bemerkt, wir müssen jetzt nicht uns klein machen, damit Gott größer wirkt, sondern wir sollen hoch von uns denken. Das sagt die Bibel. Die Bibel hat ein gutes Menschenbild. Aber es gibt auch ein zu hoch von sich selber denken. Ich meine, ich bin in meinem Leben eh schon der Hauptdarsteller, irgendwie der Teilregisseur und irgendwie auch der Kameramann. Und irgendwie ist es auch mal gut, auch sich damit anzufreunden, hey, ich bin nicht alles, es dreht sich nicht auf dieser Welt alles um mich. Ich gucke auch nicht auf die anderen, ich gucke auf mich, ich gucke nicht, oh, die haben ja viel weniger erreicht und vergleiche ich mich mit denen, die viel höhere Ziele erreicht haben im Leben und werde dadurch unglücklich. Ich bleibe bei mir und ich versöhne mich mit dem, was ich bin, wer ich bin. Ich akzeptiere auch, dass ich irgendwie ziemlich beschränkt bin mit meinen Möglichkeiten, mit meiner Kraft, mit meinen Ressourcen, mit den Zielen, die ich erreichen kann. Und ich glaube, dass uns das nicht zu Frust bringen kann, sondern dass uns das auch zu Frieden bringen kann. Hey, ich bin okay. Ich bin einfach ein Mensch. Ich bin einfach ein Typ. Und das ist okay so. Und natürlich sollen wir träumen. Natürlich sollen wir Ziele haben. Und auch mit Gott können die Ziele hoch sein und groß sein. Versteht mich nicht falsch. Und doch macht es Sinn, seine Ziele darauf zu fokussieren, auf die Ziele, die du erreichen kannst. Und auch auf das, und die können auch hoch sein, und da gibt es auch Teilziele, und auch die zu erreichen, das können manchmal auch banale Dinge sein, und zu sagen, darüber denke ich nach. Ich lebe im Hier und Jetzt. Und ich glaube, dass uns das Versöhnung bringt. Die Ziele in den Fokus zu nehmen, die wir wirklich haben, was wirklich auf unserer Wegstrecke liegt. Vers Nummer 2. Vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt. Wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter, so zufrieden ist meine Seele. Kurz mal eben zur Info. Ein gestilltes Kind ist nicht immer zufrieden. Je nachdem hat es sogar danach Magenprobleme, ist unzufrieden und heult und knöttert und ist gar nicht so total harmonisch. Aber manchmal halt doch. Und wenn man ein Baby beim Schlafen zusehen kann, wenn es wirklich ruhig und tief und perfekt schläft, dann hat das etwas Himmlisches. Das hat etwas total Meditatives, Beruhigendes. Zugegebenermaßen, vielleicht ist es auch ein bisschen gerade dieses Bild für dich zu süß oder zu kitschig. Aber es hat etwas total Wunderbares, ein Kind zu beobachten, wenn es schläft. Und so zufrieden ist meine Seele. Und man könnte jetzt mal eine Umfrage machen, wie viele Leute spricht das gerade so aus der Seele, dass sie sagen können, hey, der Durchschnitt der letzten Monate, da kann ich wirklich sagen, hey, ich bin so zufrieden wie ein Kind, das nichts mehr will, einfach nur schlafen. Wunderbar. Vielleicht ist es irgendwie fast mehr Ziel als jetzt gerade Momentaufnahme und doch ist es manchmal gut, das zu beten. Beruhig deine Seele. Das ist eine Redewendung bei uns in der Familie, relativ populär. Beruhig deine Seele, besänftige deine Seele. Wie macht man das? Hier steht ja, ich habe meine Seele beruhigt. Ich wüsste manchmal selber gerne, wie das geht. Wie kann ich meine Seele beruhigen? Es hat auf jeden Fall irgendwie was mit Ruhe zu tun. Manchmal. Und Ruhe ist schwierig. Ruhe ist schwierig, wenn du einen stressigen Job hast. Ruhe ist schwierig, wenn du Netflix hast und YouTube hast und Instagram hast und Facebook hast und SMS hast, Briefpost hast und Mail und Anrufe oder alles Mögliche. Dann ist manchmal Ruhe total schwierig. Treibt uns um irgendwie. Das macht uns manchmal wahnsinnig, zur Ruhe zu kommen, obwohl wir eigentlich genug Zeit hätten. Wir haben ja mal in der Gemeinde diese 6+1 Aktion gemacht. Zweierschaften gebildet und jeder von dieser Zweierschaft hat sich so vorgenommen, jeden Tag 7 Minuten für den Herrn zu reservieren, 3 Minuten Bibel zu lesen, 2 Minuten zu beten, 1 Minute Stille und 1 Minute noch in Reserve für das aufzuschreiben, was der Herr vielleicht gesagt hat oder auch umzusetzen, was er gesagt hat. Und danach gibt man seinem Gefährten so eine Rückmeldung, eine Textnachricht, hey, ich habe es heute geschafft und das war so und so für mich. Und viele Rückmeldungen, die ich bekommen habe nach der Aktion, gingen auch in die Richtung, dass Leute gesagt haben, mit dem Bibellesen, das hat irgendwie geklappt. Beten war auch okay, aber Stille, das macht mich ja wahnsinnig, das halte ich ja kaum aus. Und jetzt denkst du vielleicht auch, Mann, irgendwie das mit der Stille, bla bla bla, immer wieder Stille, 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 Ruhe, das höre ich ja irgendwie echt jedes Jahr, ich komme jetzt hier schon immer mal wieder hin und immer wieder kommt das vor, irgendwie das so Stille, Gott redet in der Stille, 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 Ruhe, Ruhe. Ist auch nicht jedermanns Sache, ist auch nicht der allgemeine Weg, dass es immer so sein muss. Und doch hat es viel damit zu tun, wie Gott redet und wie wir Gott erleben können und dass es für unser Leben wichtig ist. Gott flüstert gerne. Gott flüstert gerne. Warum eigentlich? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber ich habe so eine Ahnung. Ich stelle mir ein paar Vermutungen auf. Warum flüstere ich gerne? Also ab und zu flüstere ich auch gerne. Also dann flüstere ich meinen Kindern was ins Ohr. Und das Schöne am Flüstern ist, wenn ich ihnen ins Ohr flüstere, dass ich kündige das an, Achtung, ich möchte dir mal was flüstern. Dann hören sie auf mit allem, also ja, dann mit allem, was sonst ist, hören dann die Personen auf, denen ich was ins Ohr flüstere. Also sie hören auf zu puzzeln, die hören auf zu schreiben oder irgendwas, was sie auch gerade machen. Sie hören nur noch zu. Und wie findet Gott das vielleicht cool, wenn wir nur noch auf das hören, was er sagt. Zweitens, was irgendwie, warum ich gerne flüster und vielleicht Gott auch, ist, wenn man flüstert, kommt man demjenigen ziemlich nah. Und Nähe ist halt auch schön und ich wünsche mir auch Nähe und Gott auch. Gottes Flüstern ist manchmal zwischen Denken und Fühlen irgendwo so dazwischen. Wenn du das noch nicht so gut kennst, lern das kennen. Ich bin mir ganz sicher, Gott redet auch zu dir und ich würde dir auch gerne so ein bisschen irgendwie mehr davon erzählen, vielleicht auch im Gespräch, wie man das lernen kann, denn das kann man lernen. Und auch das mit der Ruhe und mit der Stille, man kann das kultivieren. Man kann das, ich meine, das ist leicht gesagt, oder leichter gesagt auf jeden Fall als getan, aber es ist möglich, es zu tun. Es ist möglich, das zu kultivieren. Ich habe vor ein paar Monaten angefangen, meinen Ruhetag, das ist der Dienstag, zu kultivieren und den auch einzuhalten, zumindest ganz häufig. Also Ruhetag und Familientag. Darüber hinaus haben wir angefangen, Ann und ich, dass wir einen Eheabend machen oder einen Ehevormittag, einmal im Monat. Und das hilft uns, so eine Stelle zu haben, das zu kultivieren, Zeit zu haben, einander mehr zuzuhören, mehr mitzubekommen, was den anderen gerade bewegt, mehr auch mal über das Zwischentür- und Angelgerede auch hinaus zu sprechen. Fast jeder der Termine ist auch irgendwie umkämpft, aber es hat sich irgendwie gelohnt, da etwas zu kultivieren. Und ich glaube, dass das auch für deine Woche echt gut wäre, wenn du auf deinem Lebensweg diese Schutzhütten dort anzukommen und zu sagen, okay, ich bin, wer ich bin, mit meinen Möglichkeiten, ich habe viel geschafft, ich habe auch vieles nicht geschafft, das ist irgendwie auch okay. Ich denke jetzt nicht über alle möglichen Ziele nach, was hätte, Fahrradkette, ich doch vielleicht alles erreichen können im Leben, sondern es ist irgendwie okay, so wie es jetzt ist. Ich denke nicht zu hoch von mir, ich blicke aber auch auf keinen herab. Ich denke jetzt auch nicht über all die Ziele, die ich eh nicht erreichen kann nach oder verpasst habe. Ich beruhige meine Seele, ich werde ruhig vor Gott und komme da an, dass ich total zufrieden bin. Und dann Vers 3, der letzte. Israel, hoffe auf den Herrn jetzt und für alle Zeit. Das könnte so der dritte Schritt von in deiner Schutzhütte sein, zu sagen, okay, ich will hoffen. Hoffnung ist ein Big Point, ist ein wichtiger Teil unseres Lebens. Hoffnung lässt uns lächeln. Hoffnung lässt uns weitergehen. Hoffnung lässt uns erwarten, dass in der kommenden Woche etwas Schönes passiert. Dass dieses Jahr gut wird. Dass gute Dinge auf uns zukommen werden. Dass es sich lohnen wird, etwas zu planen. Dass es lohnen wird, dass einige Dinge auch davon klappen werden. Hoffnung ist eines der Big Points, gibt uns Motivation, gibt uns Kraft, gibt uns Antrieb. Und dort, wo Leute das verlieren oder das immer schwächer wird, wo es immer hoffnungsloser wird, dort wird es schwer zu leben, dort wird es düster. Und Hoffnung ist mehr eine Willensentscheidung als eine Emotion. Irgendwie auch eine Emotion, aber auch eine Willensentscheidung. Manchmal ist es nur eine Willensentscheidung. Ich will hoffen, dass 2021 ein super Jahr wird. Ich will hoffen und mich darauf ausrichten, dass diese Woche, die kommende Woche, eine gute Woche wird. Dass gute Momente da sein werden, dass ich die Zeit nutzen werde. Ich werde das hoffen. Ich werde hoffen, auch wenn wir lange Dinge planen, dass das Teamcamp dieses Jahr stattfinden wird. Dass wir eine gute Jahresfeier machen werden. Und wie viele Dinge vermissen wir? Irgendwie, ich vermisse das Singen. Ich vermisse das, in Gesichter gucken zu können, die vollständig zu sehen sind. Ich vermisse es, dass man hier in den Gottesdienst kommt und Leute in den Arm nehmen kann, ohne Risiko. Ich vermisse es, dass wir gemeinsam Kaffee trinken können, dass wir hier lautstark singen können, dass man hier durch den Raum gehen kann, ohne direkt zu gucken, irgendwie, oh, hat man genug Abstand. Ich sehne mich danach, dass es wieder normal wird, dass wir sind so Kontaktwesen. Und wir vermissen das, aber die Strecke ist noch weit, bis das wieder so sein wird. Aber es wird so sein werden. Es wird wiederkommen. Es wird wieder so sein, dass wir einander in den Arm nehmen können. Es wird so sein. Es dauert leider länger, als das für unser aller Geschmack der Fall wäre. Aber lass uns die Hoffnung nicht aufgeben, dass diese Dinge kommen werden. Und dass auch in der kommenden Woche gute Dinge für uns bereit sind. Hoffnung ist einer der Big Points. An unserer Fassade haben wir einen Riesenbanner. Glaube, Hoffnung, Liebe. Haben auch schon mal überlegt, das abzuändern in Glaube, Hoffnung, Faszinierung. Aber das auch nur, weil es hier so einen schönen lokalen Bezug dazu gibt. Und das wünsche ich euch, dass wir in diese Schutzhütte, vielleicht auch diesen Psalm, vielleicht betest du den mal für dich. Aber wie geil wäre das, wenn du mitten in dem Sturm einen Ort hast, den du morgens, keine Ahnung, auf dem Weg zum Einkaufen oder die ersten fünf Minuten des Tages, bevor du noch auf dein Handy geschaut hast und die Zahlen des RKIs abgecheckt hast, diese 5 Minuten irgendwie in diese Schutzhütte zu gehen. Oder die letzten 7 Minuten des Tages, wie auch immer, das anzulaufen, einfach das anzunehmen, wie es jetzt gerade ist. Deine Seele einfach mal zur Ruhe zu bringen, Gottes Stimme zu hören, seinen Frieden zu bekommen und damit Hoffnung wieder durchzustarten in den neuen Abschnitt deiner Lebenswanderung. Amen. Ihr Musiker, kommt.